Ja, seid herzlich gegrüßt im Namen unseres Herrn Jesus Christus, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen. Die Passionswoche, eine Einführung in den historischen Kontext. Ja, vielleicht kann man hier sogar das Licht einmal ausmachen, dann kann man die Bilder besser sehen. Ich habe heute einige Bilder mitgebracht und einiges zur Einführung in diese ganz besondere Zeit. Und welche Tage starten wir jetzt eigentlich? Wir befinden uns in einem ganz besonderen Fest und diese besondere Bedeutung, die finden wir auch im Wort Gottes. Und damit möchte ich auch direkt starten. Die Tage, die jetzt auf uns zukommen werden, sind ganz besondere Tage. Und zwar sagen wir das nicht einfach so, weil wir die besonders finden oder weil das irgendjemand so fühlt, sondern weil die Berichterstattung der Bibel dementsprechend ist. Wir haben vier Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, die alle das Evangelium berichten, das Evangelium von Jesus Christus. Und wir haben diese ganz besonderen 8 Tage. Wir reden ja immer von der Passionswoche, wir dürfen aber nicht vergessen, die Woche quasi wird ja eigentlich mit dem ersten Tag der neuen Woche dann gekrönt, der Auferstehung. Und jetzt stellt sich natürlich uns die Frage auch, wie kommt es, dass wir hier so eine hohe Betonung haben und so eine hohe Bedeutung oder wie hoch ist die überhaupt? Und wenn wir das jetzt mal alles nebeneinander legen, wenn wir jetzt die ganzen Bücher einmal auflisten würden und schauen würden, ja, wie hoch ist denn jetzt der Anteil der Erzählungen über diese ganz speziellen Tage? Dann stellen wir fest, dass sich die Evangelisten die Zeit und die Mühe machen, 30% ihrer gesamten Inhalte eigentlich mit diesen 8 Tagen zu füllen. Und ich finde, das ist schon sehr beeindruckend, also fast ein Drittel der Evangeliumsberichte beinhalten nur diese 8 Tage. Und das ist schon ein erstes Zeugnis und ein ganz klares Indiz dafür, wie wichtig es Gott war, diese Zeit ganz, ganz besonders zu betonen, ganz explizit darüber zu sprechen. Und mit dem Grund natürlich, dass das Ganze in ganz besonderer Erinnerung bleibt. Ja, und jetzt kommen wir aber eigentlich auch schon zu dieser konkreten Zeit. Ich hatte ja gesagt, es ist eine Einführung in den historischen Kontext. Wir werden gleich auch noch einen Vortrag dazu hören zum ersten Tag, was am ersten Tag geschehen ist. Aber schauen wir uns erstmal so ein bisschen die Rahmenbedingungen an. Wie waren so die Strukturen der Menschen damals? Worüber haben sie sich vielleicht Sorgen gemacht? Woran haben sie gedacht? Das wird jetzt ein kurzer Überblick in der Einführung. Kommen wir also zuerst zur Zeit. In welcher Zeitspanne bewegen wir uns eigentlich oder wann hat sich das Ganze etwa abgespielt? Wir haben jetzt hier unten sehen wir einen Zeitstrahl. Da gibt es unterschiedliche Berechnungen, unterschiedliche Auffassungen, aber circa 1 vor Christus, kurz vor Christus, also war die Geburt Jesu Christi. Der Kreis signalisiert sozusagen das Jahr 0. Das Jahr gibt es in der Form sozusagen eigentlich nicht, aber dann eben die Jahrtausendwende, wenn man so möchte, oder die Geschichtswende. Dann geht das Ganze weiter und circa 30 nach Christus, 32 nach Christus, auch da ist es so, gibt es verschiedene Meinungen, verschiedene Berechnungen, spielt sich dann die Passionswoche ab. Diese ganz besondere Zeit nach dem circa dreijährigen Dienst Jesu Christi hier auf der Erde, also am Ende seiner Dienstzeit. Und diese Zeit war jetzt natürlich umrahmt von einigen Bedingungen. Es gab religiöse Umstände und es gab natürlich auch gewisse politische Umstände, die alle einen sehr starken Einfluss auf die Gesellschaft genommen haben. Also die Leute, die haben das alles mitbekommen, das hat sie beschäftigt, sie haben in ihrer freien Zeit wahrscheinlich auch viel darüber geredet. Wir können auch wenn wir die Evangelien lesen, dann stellen wir fest, dass sich die Leute mit vielen Themen auch beschäftigt haben. Jesus hat da viele auch Streitgespräche oder Diskussionen auch immer wieder führen können. Und welche religiösen Strömungen haben die Menschen damals eigentlich bewegt? Vor allem jetzt, und wir reden über den Raum Israel oder den Raum Jerusalem speziell. Nun, da gab es grundsätzlich zwei religiöse Hauptgruppen. Und die Begriffe haben die Bibelkenner wahrscheinlich alle schon mal gehört. Es gab zum einen die Pharisäer. Der Begriff kann unter anderem auch übersetzt werden mit die Abgesonderten. die eine sehr genaue Gesetzeserfüllung anstrebten, und das klingt jetzt erstmal sehr fromm, war es in manchen Hinsichten sicherlich auch. Jesus hat sehr viel mit den Pharisäern auch diskutiert, er hat teilweise auch mit ihnen zusammen gegessen, hat an Gastmählern teilgenommen und er hat immer wieder auch da den Kontakt gesucht. Aber diese Diskussionen sind für die Pharisäer nicht immer sehr positiv ausgefallen. Wir stellen fest, an manchen Stellen sagt Jesus auch einem Pharisäer zum Beispiel, du bist nicht weit entfernt von der Wahrheit, du bist nicht weit entfernt, das zu erkennen, was wichtig ist, aber knapp vorbei ist eben auch daneben. Und so hatten die Pharisäer vor allem auch ein Hauptanliegen, im Endeffekt dieser hellenistischen Kultur entgegenzuwirken. Es gab also durch die römische Besatzung einen sehr großen Einfluss in der Gesellschaft. Wir können uns das so vorstellen, wie das heute die westliche Kultur ist, die uns hier in unserer Umgebung sehr stark beeinflusst. So war das damals die gesamte griechische Kultur. So wie heute Englisch die Weltsprache ist, man kommt mit Englisch eigentlich überall gut zurecht, so war es damals Griechisch. Ja, man kommt überall mit Griechisch gut zurecht, auch wenn man in Israel zu der damaligen Zeit Aramäisch gesprochen hat, aber mit Griechisch kam man auch überall gut zurecht. Und gegen diesen kulturellen Einfluss haben sich die Pharisäer besonders auch gewendet. Sie wollten es ja ein Stück weit bekämpfen. Und sie glaubten auch an die Auferstehung, an ein Leben nach dem Tod. In dieser Hinsicht waren sie also in der Lehre mit Jesus auch übereinstimmend. Aber sie haben eben zu den Gesetzen Moses noch viele weitere Gesetze entwickelt. Manche Gesetze hatten sogar die Absicht, das Leben unter dem Gesetz Mose einfacher zu machen. Manche haben dazu aber real geführt, dass es eigentlich schwieriger oder eigentlich unmöglich wurde. Und grundsätzlich kann man sagen, dass sich die Pharisäer sowas als eine gewisse religiöse Führerschicht gesehen haben, als eine religiöse Leitungsschicht, wenn man so möchte, die gerne den Lob mochten, die gerne die Anerkennung mochten und dementsprechend auch in der Gesellschaft dann so gesehen wurden als die Religiösen. Dann gab es noch die Sadduzäer. Das ist auch eine religiöse Gruppe, obwohl sie weniger religiös war, würden wir heute vielleicht sagen, als die Pharisäer. Aber auch sie waren eine religiöse Hauptgruppe. Sie waren wesentlich kleiner zahlenmäßig als die Pharisäer. Es gab also weniger Sadduzäer. Sie hatten aber einen sehr großen Einfluss. Und ihr Hauptinteresse war eigentlich politischer Natur. Die Sadduzäer waren sozusagen die Säkularen. Das waren die Leute, die sich mit der römischen Kultur befreundet hatten, würde man vielleicht sagen, die sehr gut mit den Römern auskamen, die diese Besatzung ein Stück weit auch akzeptiert hatten und versuchten, ihren Nutzen daraus zu ziehen, dementsprechend meistens auch sehr reich waren. Also wir werden da gleich noch ein Bild der Stadt Jerusalem sehen, da kann man dann auch schon erahnen, wo die Sadduzäer gewohnt haben oder viele Sadduzäer. Sie waren, auch was die Schriften anging, haben sie nicht das gesamte heutige Alte Testament sozusagen angenommen, sondern sie haben sich auf die 5 Bücher Mose bezogen und gesagt, das ist das Einzige, worauf wir uns hier festlegen, alles andere nehmen wir so erstmal nicht wirklich als Wort Gottes ernst oder wahr. Und dementsprechend werden wir das auch in einigen Diskussionen im Laufe der nächsten Woche wiederfinden, weil Jesus wird mit diesen Gruppen auch wieder konfrontiert werden und in Streitgespräche mit diesen Gruppen kommen, weil es natürlich ein sehr starker Streitpunkt war. Ja, sie leugneten das Leben nach dem Tod, sie waren also in dieser Hinsicht rational, würde man vielleicht so ein bisschen sagen, stimmt natürlich nur in gewisser Hinsicht, aber sie leugneten das, sie waren in dieser Hinsicht ungläubig, wenn man so möchte. Und entsprechend war die Gruppe auch kleiner, aber mächtiger. Der Hohepriester Zephania war ein Sadduzäer und auch sein Schwiegersohn Annas war auch ein Sadduzäer. Das müssen wir wissen. Also die mächtigen Positionen, die waren von den Sadduzäern besetzt. Das hatte zum Teil auch so ein bisschen natürlich immer die Gründe im Hinterkopf, dürfen wir nicht vergessen, die Sadduzäer kamen ja gut mit den Römern aus und weil die Römer das endgültige Sagen hatten, haben sie natürlich dafür gesorgt, dass die mächtigen Leute entsprechend auch mit ihnen gut stehen. Ja, zur politischen Situation, und ich hatte jetzt schon mehrmals über die Römer gesprochen, warum ist das so wichtig? Nun, Israel stand zu dieser Zeit unter römischer Besatzung. Es war eigentlich seit dem Fall an Babylon eigentlich hatte kaum noch wirkliche Eigenständigkeit. Das haben wir jetzt ja auch in der Bibelarbeit im Propheten Hosea gesehen. Also Israel war eigentlich nie wieder so richtig eigenständig, wie es zur Zeit der Könige war, zur Zeit Davids oder so. sondern es stand dieses in dieser Zeit jetzt speziell unter römischer Besatzungsmacht, die auch sehr drückend war, die Steuern waren hoch, es war alles sehr belastend. Der römische Kaiser zu dieser Zeit war der Kaiser Tiberius. Er regierte relativ lange, bekam aber die ganze Phase um die Kreuzigung weniger mit. Er ist auch relativ kurz danach dann abgetreten bzw. gestorben. Ja, es ist noch etwas ganz Wichtiges zu sagen, und zwar der Statthalter zu dieser Zeit in Jerusalem war Pontius Pilatus. Und an dieser Stelle muss man vielleicht nochmal mit einer kleinen Begriffserklärung um die Ecke kommen. Statthalter, das ist hier bewusst nicht DT, also wie die Stadt Bahntrupp zum Beispiel, sondern Stadt mit TT, also an Stadt. Der Statthalter meinte in diesem Fall also nicht einer, der über eine Stadt, über Jerusalem einfach nur regierte, sondern der dort anstelle des Kaisers war. Und deswegen hier in Anführungsstrichen und in Klammern daneben nochmal der Kaiser in Jerusalem. Auch das ist wichtig. Warum? Pontius Pilatus war die leibhaftige Stellvertretung des römischen Reiches in Jerusalem. Also er war Vertreter für das gesamte Reich der Nationen, wenn man so möchte, weil ja aufgrund der Umstände, man konnte damals ja noch keine Teams-Konferenz oder sowas machen, dementsprechend war man darauf angewiesen, dass man treu ergebene Statthalter in allen Bereichen des Reiches hatte, auf die sich der Kaiser dann verlassen konnte. Ja, und der eingesetzte Vasallenkönig war Herodes Antipas, der also in Galiläa regierte. Und so viel zu den politischen Umständen. Also wir sehen, die Leute, die hatten also auf der einen Seite den Einfluss dieser religiösen Umstände, auf der anderen Seite den Einfluss der politischen Unterdrückung, zum Teil Unterdrückung. Es war halt eine Besatzung, man war jetzt nicht irgendwie, man hatte nicht so richtig diese, man konnte nicht alle Entscheidungen einfach selber treffen, man durfte die Todesstrafe nicht selber verhängen, das mussten die Römer absegnen, vorher durfte das nicht gemacht werden und so gab es dann natürlich dementsprechend viel Einschnitt. Was hat aber ganz speziell diese Zeit bewegt, und wenn wir uns jetzt mal heute, wir haben heute den Palmsonntag und wir werden heute ganz besonders daran denken, wie Jesus in Jerusalem einzieht. Und ganz speziell diese Zeit, es war der 10. Nisan. Nisan ist der erste Monat im jüdischen Kalender, es ist quasi Anfang des Jahres, der 10. Tag. Und dieser Tag war ein ganz, ganz besonderer Tag, weil mit diesem Tag startete das große Pessach, das große Passafest. Das startete eigentlich schon mit diesem Tag, diese gesamte Festzeit wurde eingeleitet. Und Jerusalem war in dieser Zeit rappelvoll. Es war maßlos überlaufen mit Menschen. Alle Gaststätten, Herbergen in der näheren Umgebung waren maßlos überfüllt. Zeitzeugen berichten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch, dass man sogar Zelte aufbaute um die Stadt herum, weil man sonst nicht alle Leute aufnehmen konnte. Also es war wirklich voll. Die Leute, alle Juden aus der Umgebung kamen, wenn möglich, zu diesem Fest nach Jerusalem. Denn das war eine Anordnung aus dem Alten Testament, die wir nachlesen können, dass Gott sagte, wenn ich einen Ort haben werde, wo ich wohnen werde, also wenn es einen Tempel geben wird, dann sollt ihr zu dem Pessachfest immer zum Tempel kommen und dort sollt ihr das Passahmahl schlachten und dort sollt ihr es essen. Also ein ganz besonderer Zeitpunkt, an dem Jesus eigentlich jetzt diese Passionswoche beginnt oder an dem die Passionswoche Jesu beginnt. Es deckt sich also 1:1 mit dem Passafest. Sehr, sehr spannend. Das Passafest grundsätzlich nochmal kurz zur Erinnerung ist das Fest, an dem sich das Volk Israel daran erinnern sollte, wie Gott sie aus Ägypten herausgezogen hat oder herausgeführt hat. Und man hatte damals die Anordnung in Ägypten, man sollte am 10. Nisan, das ist genau der heutige Tag, wenn wir uns jetzt mal in die Zeit zurückversetzen, man sollte am 10. Nisan ein Schaf, ein makelloses Lamm, in das Vaterhaus aufnehmen und sollte es dort 4 Tage verwahren und am 14. Nisan sollte dieses Lamm dann geschlachtet werden. So, und im Endeffekt ist genau das ein Stück weit auch passiert heute, mit dem Einzug Jesu. Näheres zu dem Passafest werden wir im Laufe der nächsten Tage erfahren und den Einzug werden wir heute dann nochmal, ja später wird Paul das Thema nochmal gründlicher behandeln. Kommen wir jetzt zu der Örtlichkeit. Wir haben jetzt uns schon mal die Zeit angeschaut, was waren so die Umstände der Zeit, was waren die Umstände der Orte. Die gesamte Zeit spielt sich eigentlich hauptsächlich in Jerusalem ab und wir sehen jetzt hier eine Karte von Jerusalem, westlich vom Toten Meer finden wir diese Stadt, die bis heute ja ein Brennpunkt von Religion und Geschichte ist. Und das ist der Grundriss der damaligen Stadt. Wichtigstes Zentrum, wichtigster Ort war jetzt hier diese rot markierte Stelle, das war der gesamte Tempelbezirk. Über den werde ich gleich auch noch ein bisschen was erzählen. Und speziell hier dieser rot schraffierte Bereich, das war die königliche Säulenhalle. Dort haben sich einige Ereignisse abgespielt. Dort war das Synedrium, also der Gerichtshof, der religiöse Gerichtshof war dort beheimatet. Auf der einen Seite, also hier auf der Ostseite sozusagen. Und dort war auch der Markt zu finden, also der ganze Tempelmarkt, der dann auch noch eine wichtige Rolle spielen wird. Ein weiterer wichtiger Ort ist nicht direkt auf der Karte zu sehen, aber er spielt an jedem Abend, an jedem Abschluss des Tages immer wieder eine wichtige Rolle, weil Jesus nicht in Jerusalem übernachtet hat. Wir können davon ausgehen, dass Jesus in Bethanien übernachtet hat, bei seinen Freunden Maria, Martha und Lazarus. Die Familie ist uns ja bekannt oder den Bibellesern ist diese Familie bekannt. Jesus hatte Lazarus aus den Toten auferweckt. Das war auch noch gar nicht so lange zurück, lag dieses Ereignis. Und diese Stadt, dieses kleine Örtchen Bethanien, lag 5 Kilometer östlich von Jerusalem. Man musste also immer eine Stunde ungefähr dahin gehen. Und man hat dabei den Ölberg sozusagen überquert. Und wenn man dann zurückkam nach Jerusalem, ist man wieder über den Ölberg gekommen und ist quasi aus der Richtung des Ölbergs dann nach Jerusalem gekommen. Der Ölberg ist jetzt hier rechts vom Tempel. Man kann es so ganz leicht vielleicht erahnen. Dort finden wir dann den Ölberg. Ja, schauen wir uns die Stadt einmal selber an. Wie sah die Stadt in etwa zu der Zeit aus? Hier ist ein Bild aus dem Israel-Museum in Jerusalem. Das ist eine Nachbildung der Stadt, die quasi ein Modell, das nachgebaut wurde, das man sich dort anschauen kann. Und bis auf die Dimensionen der Fenster, die müssten noch kleiner sein, aber dann wird man wahrscheinlich nichts mehr erkennen, ist das schon eine recht getreue Nachbildung. Ja, hier und da gibt es natürlich archäologische Streitpunkte. Aber was können wir jetzt hier schon mal sehen? Wir haben verschiedene Stadtviertel. Hier in dem unteren Bereich haben wir so ein Stadtviertel, wo die Häuser relativ einfach aussehen. Höchstwahrscheinlich war in diesem Stadtteil auch ein Haus oder das Haus, in dem Jesus das Passahmahl mit seinen Jüngern gefeiert hat. Man vermutet, dass hier in dieser, von uns aus jetzt quasi eher so ein bisschen weiter links von diesem Zipfel. Weiter oben sehen wir dann, es ist wie so ein Schnitt, es gibt ein Theater in der Mitte und weiter oben ab dort zeichnet sich dann der römische Einfluss ab. Ja, wir haben also Dächer mit Tonziegeln. Wir haben große Häuser mit großen Innenhöfen und wir können auch hier davon ausgehen, sehr viele römische Beamte, aber auch gerade viele Sadduzäer, also die reiche religiöse Schicht, die lebten in diesem Bereich, auch die hohen Priester in ihren großen Privathäusern, also Kaiphas und Annas, die lebten in diesem Stadtviertel. Aber der wichtigste Teil war eigentlich dort hinten. Das war der Tempel, der Tempelbezirk. Und wir schauen uns den Tempel jetzt einmal vom Ölberg an. Also wie sah das Ganze aus, wenn man vom Ölberg drauf geschaut hat? So sah der Tempelbezirk aus, wenn man das Ganze vom Ölberg betrachtet hat. Dieser Tempelbezirk war also in der Antike war es das größte Plateau, das größte Areal, das man so je gebaut hat. Und es ist bis heute ein absolut beeindruckender Platz, auch wenn dieser Tempel nicht mehr steht. Dort steht jetzt der Felsendom steht jetzt quasi an der Stelle des Tempels. Alles wurde zerstört 70 nach Christus, also einige Jahre später. Jesus prophezeite das auch. Aber zu der Zeit Jesu war das noch ein absolut imposantes und beeindruckendes Gebäude. Der Geschichtsschreiber Josephus schreibt, die Vorderseiten des Tempels waren mit kleinen Goldplättchen verziert. Also sie waren mit Goldplättchen ausgestattet. Und wenn die Sonne aufging, dann schien sie quasi auf diesen Tempel und die Goldplättchen reflektierten das Licht, sodass dieser ganze Platz leuchtete und hell strahlte. Es war also ein unglaublicher Eindruck für Leute, die das gesehen haben. Und so war die Stadt nicht nur von Juden voll, sondern sie war auch voll von Zuschauern und von Menschen aus den Nationen, die in diesen Tempel, in diesen Vorhof des Tempels gekommen sind, um zu erfahren, wer ist dieser Gott eigentlich? Was haben die Juden eigentlich für eine Religion? Jetzt gibt es zwei wichtige Zeiten, die uns auch noch im Laufe der Woche begegnen werden, die eine wichtige Rolle spielten im Ablauf des Tempelgeschehens. Weitere Abläufe werden wir gleich noch beobachten. Einmal 9 Uhr morgens, das ist die dritte Stunde der jüdischen Zeitrechnung, da fand das Morgenopfer statt. Und um 15 Uhr nachmittags, um die 9. Stunde, fand das Abendopfer statt. Ja, wir können uns diese Daten schon mal merken und sie werden eine wichtige Rolle spielen. An dieser Stelle sei nochmal erwähnt, ich möchte das nicht vergessen, wir haben so kleine Heftchen verteilt, in die man auch Notizen machen kann. Ich habe jetzt leider keins hier, genau. Aber die meisten Haushalte haben mittlerweile so ein Heft hoffentlich bekommen und dort können wir dann entsprechend auch uns diese Sachen notieren bei Interesse oder generell nochmal Gedanken mitschreiben. Da sehen wir auch noch weitere Informationen zum Tag, aber wir werden dazu noch mehr hören. Ja, diese Zeiten sind erstmal wichtig, deshalb auch im Hinblick auf die Kreuzigung, weil wir dort einige Eckdaten wiederfinden werden. Welche Orte sind in diesem Tempelareal wichtig? Nun, es gab einen Vorhof der Heiden, der war ziemlich groß. Nur mal zum Größenverständnis. Wir alle kennen, oder die meisten, die Bahntrupper zumindest, kennen diese Messehalle, die wir in diese Richtung haben, also dieses riesige Gebäude. Und diese Messehalle würde auf eine Seite, auf einen Vorhof, auf einen blauen Teil locker passen und drumherum könnte man immer noch mit einem 40-Tonner langfahren. Also das wäre noch ganz bequem Platz. Wir werden gleich die Größendimension noch besser dargestellt sehen. Hier haben wir die königliche Säulenhalle, wie gerade schon erwähnt, der Ort, wo der jüdische Gerichtshof beheimatet war und auch der Marktplatz standfand. Ich habe jetzt keine weiteren Bilder mitgebracht, aber es war ein absolut imposantes Gebäude, auch wenn man dort drinnen stand, sehr, sehr viel Platz und sehr groß. Ja, wie groß ungefähr? Wir sehen jetzt hier unten eingekreist, das sind unsere Gebäude der Bibelgemeinde Bahntrupp. Und der rot markierte Bereich, das ist die Größe des Tempelareals, also 280 mal knapp 500 Meter. Also wir sehen, die Messehalle hätte da locker Platz, Autohaus Sievert, die Lackiererei, Avia-Tankstelle, das Haus von Derksens, das könnten wir alles hier noch im Tempelplatz unterbringen und da wäre immer noch ganz viel Luft. Also ein unvorstellbar großer Platz. Man kann sich das kaum vorstellen. Also es ist schon sehr beeindruckend, erstmal, was die Menschen dort geleistet haben. Und dann können wir die Worte der Jünger auch noch viel besser verstehen, wenn sie sagten, Jesus, schau mal, was sind das hier für gewaltige Gebäude. Ja, es war sehr imposant, sehr eindrücklich. Und wenn man jetzt dorthin kam, riesige Menschenmassen, das können wir uns jetzt heute nicht vorstellen. Ich blicke in einen fast leeren Saal, aber damals war das eben sehr voll. Gerade zu der Passahzeit. Ja, und welche religiösen Alltagshandlungen fanden jetzt dort immer wieder statt? Auch hier werden wir spannende Parallelen feststellen im Laufe der nächsten Tage. Und das wird uns jetzt auch ganz besonders begleiten, und zwar dieser erste Teil. Es gab einen ganz besonderen Tempelgesang. An jedem Tag der Woche wurde ein bestimmter Psalm vom Levitenchor im Tempel gesungen. Und dieser Psalm war wochentagsabhängig. Das heißt, vom 1. bis zum 7. Wochentag hat man dann einen ganz speziellen Psalm gesungen und dann hat sich das Ganze wiederholt. Immer zu den Zeiten der Opferzeiten, also heißt circa 9 Uhr und circa 15 Uhr. Da hat man dieses Lied gesungen. Und wir haben heute jetzt den ersten Tag, also in der jüdischen Woche ist Sonntag der erste Tag und Samstag der siebte Tag. Dementsprechend wäre jetzt heute der Psalm 24 dran und gleich werden wir den auch gemeinsam lesen. Dann kommt morgen der Psalm 48. Wir werden morgen vor dem Vortrag diesen Psalm lesen, uns nochmal in die Zeit hineinversetzen. Also dieses Lied haben auf diesem Tempelplatz alle Leute mitbekommen. Das hat man gehört. Das hat man bis in die königlichen Säulenhallen, wusste man von diesem Lied. Man konnte das hören und es hat diesen ganzen Tempelplatz erfüllt. Am dritten Tag wurde der Psalm 82 gesungen und so weiter. Und wir werden diese Psalmen lesen und feststellen, obwohl diese Psalmen keine Anordnung Gottes waren, hat Gott diese Zeit so perfekt geplant und hat diesen Zeitpunkt dieser Passahwoche so perfekt geplant, dass diese wochentagsspezifischen Psalmen erstaunlich genau zu den Ereignissen des Tages passen und wie ein prophetischer Hinweis darauf hindeuten, was eigentlich auch geistlich gesehen in dieser Zeit passierte. Sehr, sehr spannend, werden wir gleich noch sehen, auch am Geschehen des heutigen Tages. Ja, des Weiteren auch sicherlich sehr interessant, was wurde religiös noch quasi so im Hintergrund betrieben? Es wurde viel mehr gemacht, das sind jetzt nur einige Sachen, wir haben gar nicht die Zeit, um alles zu beleuchten. Aber in den Synagogen wurde an jedem Tag der Woche, also an jedem Wochentag, der entsprechende Schöpfungsteil gelesen. Das heißt, am ersten Wochentag hat man den ersten Schöpfungstag gelesen. Gott trennte das Licht von der Finsternis. Am zweiten Tag dann den zweiten Schöpfungstag und so weiter. Und auch das ist sehr spannend, da mal so die Parallelen zu beobachten. Wir werden uns jetzt aber vor allem auf die Psalmen ausrichten. Und so möchte ich auch zum Abschluss dieser kurzen Einführung kommen, dieser Einführung in den historischen Kontext. Ich denke, wir können uns ein bisschen besser vorstellen, wie sah die Stadt aus, wie waren die Gegebenheiten, was haben die Menschen so erlebt oder womit waren sie beschäftigt, was hat sie so beschäftigt. Und so tauchen wir jetzt einfach mal in Gedanken quasi nach Jerusalem ab, in eine Zeit circa 2000 Jahre zurück, stellen uns vor, wir stehen auf diesem unfassbar riesigen Tempelplatz. Und ein riesiger Levitenchor singt das Lied aus Psalm 24. Und das werde ich jetzt nicht vorsingen. Ich bin ja auch kein Levitenchor. Aber ich werde diesen Psalm jetzt vorlesen. Und wir können uns einfach mal vorstellen, was das auch für einen Eindruck hinterlassen hat. Und wir werden gleich im Vortrag von Paul auch dann später sehen, wie wunderbar Jesus den Zeitpunkt ausgewählt hat, an dem er in die Stadt kam. Ein Psalm Davids. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdboden und was darauf wohnt. Denn er, der Herr, hat ihn an die Meere gegründet und an den Wassern bereitet. Wer wird auf des Herrn Berg gehen und wer wird stehen an seiner heiligen Stätte, der unschuldige Hände hat und reines Herzens ist, der nicht Lust hat zu loser Lehre und schwört nicht fälschlich. Der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Selah, das bedeutet, der Chor hat eine kurze Pause gemacht, man konnte über das Gesungene nachdenken und dann ging es weiter. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Wer ist derselbe König der Ehren? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. Machet die Tore weit und die Türe in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Wer ist derselbe König der Ehren? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehren. Ich verrate mal nicht zu viel, aber es ist schon spannend, dass ausgerechnet dieser Psalm von den Levitenchor an diesem Tag gesungen wurde, wo ein ganz, ganz bestimmter Mensch, ein Gott, in diese Stadt Jerusalem einzieht. Aber dazu werden wir mehr hören. Und ich möchte jetzt noch diesen Vortrag abschließen mit einem Gebet und lade euch von zu Hause aus oder auch hier gerne dazu ein, aufzustehen. Ich werde mit uns beten und wir werden vor allem für den Segen dieser Zeit beten, die jetzt auf uns zukommt. Lasst uns aufstehen dazu. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du in deiner wunderbaren großen Allmacht die Geschichte perfekt planst, die Zeit perfekt geplant hast. Und auch damals dein Eintreffen in Jerusalem alles andere als ein zufälliger Zeitpunkt war, sondern ein ganz genau geplanter Zeitpunkt. Ein Zeitpunkt, den du schon lange vorher vorausgesagt hast, vorausgesehen hast. Und ja, Herr, nun dürfen wir uns ganz besonders an diese Zeit erinnern und das wollen wir auch tun. Und wir wollen uns jetzt in den nächsten Tagen auch die Zeit nehmen, wirklich jeden Tag uns nochmal ganz genau vor Augen zu führen, was hast du getan an diesem Tag, was hast du erlebt an diesem Tag, was ist da passiert. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns wirklich in das Nachsinnen darüber hineinführst und dass wir ja mit tiefer Dankbarkeit darüber erfüllt werden, was du für uns getan hast, Herr Jesus Christus. Und so wollen wir ja auch dafür danken, dass du damals diesen Weg gegangen bist, dass du gehorsam warst. Und wir wollen uns auch in ganz besonderer Weise auch daran erinnern, was du heute getan hast, also heute vor vielen, vielen Jahren. Und wir bitten dich, dass du unsere Herzen darauf vorbereitest, dass du unsere Herzen dafür öffnest, dass du auch ja, jeden Redner dafür entsprechend vorbereitest, dass wir dementsprechend einfach ja, das Wort richtig weitergeben können, das, was auch dein Wort über diese Zeit berichtet. Darum bitten wir dich. Amen.